Herzlich willkommen bei Hier und Ort, wo Geschichte zu Hause ist. Ich bin Nele.
Ich bin Marcel. Und in diesem Podcast nehmen wir euch an Orte mit, die mehr erzählen, als man denken würde.
Diese Woche sind wir an einem Ort, an dem die Zeit verdammt lange stehen geblieben ist. Doch bevor es jetzt gleich mit der heutigen Folge losgeht, kommt erst einmal zur Einstimmung das Kopfkino.
Man steht am Rand einer breiten Senke, die auf den ersten Blick unspektakulär wirkt. Gras, Wald, Himmel, ein weiter Blick. Der Boden fällt gleichmäßig ab, fast kreisförmig. Der Wind geht durch das hohe Gras, irgendwo ruft ein Vogel. Nichts weist darauf hin, dass dieser Ort etwas Besonderes ist. Und doch birgt er Geheimnisse, die tief in die Geschichte unseres Planeten zurückreichen. Was das alles mit einem See, Ölschieferplatten und einem winzigen Pferd zu tun hat, erfahrt ihr in der heutigen Folge.
Ja, Marcel, wir sind heute an einem Ort, der einen ganz besonderen Einblick zurück in die Erdgeschichte bietet. Und wir gehen so weit zurück in die Vergangenheit, wie wahrscheinlich in keiner anderen Folge sonst.
Vermutlich nicht, ja.
Wir sind in der Grube Messel.
Ja.
Die Grube Messel ist in Südhessen, in der Nähe von Darmstadt.
Genau, und auch wenn Südhessen eher zu den wärmeren Gebieten in Deutschland gehört, war es in der Zeit, über die wir heute sprechen, vor fast 50 Millionen Jahren noch deutlich wärmer als heute. Es herrschten dort tropische Bedingungen und die Grube Messel war tatsächlich ein See, der, man könnte sagen, von Regenwald umgeben war.
Genau, also man muss sich vorstellen, es war ungefähr 10 Grad wärmer als heute und Hessen war subtropisch. Die Grube Messel ist ein ganz, ganz besonderer Ort, auch weltweit eigentlich sucht sie ihresgleichen, weil sie einen unglaublichen Reichtum an Artenvielfalt zeigt. Also sie zeigt Tiere, die es heute alle nicht mehr gibt. Wir kriegen einen Einblick in die Welt der Säugetiere, der Vögel, der Reptilien, die damals vor 48 Millionen Jahren gelebt haben, weil die unglaublich gut erhalten sind dort.
Vielleicht zur Einordnung kann man sagen, diese Zeit, das ist das sogenannte Eozän. Das ist einige Millionen Jahre, nachdem die Dinosaurier ausgestorben sind.
Ja, sogar, ich glaube, 15 bis 20 Millionen Jahre.
Einige Zeit danach, aber es ist noch keine Zeit, in der die Säugetiere so dominieren, wie das dann später der Fall ist. Also es gibt bereits Säugetiere, die gab es ja auch schon zur Zeit der Dinosaurier, aber diese Säugetiere sind noch relativ klein. Was das besonders Faszinierende ist, und darauf gehen wir im Laufe dieser Folge wahrscheinlich noch mal ein bisschen näher ein, dass in dieser Grube Messel nicht einfach nur ein, sagen wir mal, wildes Sammelsurium an Fossilien zu finden ist, sondern dass es wirklich wie ein eingefrorenes Zeitmoment ist. Das heißt also, dass wir da eine Unmenge an Fossilien von Tieren und Pflanzen finden, die wirklich so in dieser Zeit miteinander dort gelebt haben.
Ja, also es ist immer alles sehr von den Dinosauriern dominiert normalerweise, wenn wir an vergangene Erdzeitalter denken. Aber die sind dann, ich glaube, vor ungefähr 66 Millionen Jahren ausgestorben. Und dann braucht es eben eine ganze Weile, bis sich diese Säugetiere dann evolutionär alle herausbilden, weiterentwickeln und so weiter und haben überhaupt auch eine Chance zu leben. Und diese Grube Messel ist ein Ort, an dem wir ganz viel über diese Tiere lernen können, über ihre Lebensweise, wie sie sich ernährt haben, wie sie sich fortgepflanzt haben und auch wie sie gestorben sind. Oft. Deswegen ist die Grube Messel auch ein UNESCO-Weltnaturerbe. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, weil in Deutschland gibt es ja sehr viel Weltkulturerbestätten. Mhm. Davon gibt es sogar über 50 Stück. Aber Weltnaturerbe gibt es nur 3-mal. Wenn man sich das dann nochmal vor Augen führt, eins davon ist das Wattenmeer. Das ist ja ein riesiges Areal. Das reicht ja auch bis Dänemark. Eins davon sind alte Buchenwälder. Das ist auch ein großer Bereich. Aber die Grube Messel, die ist so groß wie ein Stadtpark ungefähr, vielleicht 1 Quadratkilometer. Und da vereint die so viele spannende geologische und paläontologische Sensationen in sich, das auf jeden Fall gerechtfertigt hat, dass sie zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurde.
Ja, das hat auf jeden Fall eine weltweite Bedeutung, weil Fossilienstätten mit einer derartigen Aussagekraft wie Messel gibt es nur wenige auf dem ganzen Planeten.
Dann werden wir auch im Lauf der Folge nochmal klären, wie es dazu kam, dass eben all diese Tiere da gefunden worden sind und dass sie so unglaublich gut erhalten sind. Aber ich glaube, wir müssen nochmal so einen kleinen Schritt zurücktreten, weil natürlich lagen die da nicht einfach offensichtbar rum. Also für Jahrmillionen war da gar nicht so arg viel zu sehen eigentlich.
Nee, überhaupt nicht. Und es ist auch nicht so, dass jetzt jemand hätte damit rechnen können, dort auf Fossilien zu stoßen. Und es gibt ja Menschen, die das professionell machen, Paläontologen, auch Hobbyforscher. Die wären aber niemals auf diese Grube Messel gestoßen, weil diese ganzen Fossilienfunde so tief in der Erde liegen, dass man jetzt durch einfache Grabungen oder beispielsweise jetzt auch durch ein Bauprojekt, kennt man ja auch, dass irgendwo ein Haus gebaut wird oder ein Gebäude errichtet wird und bei den Grabungen findet man dann zufällig archäologische Artefakte oder vielleicht auch Fossilienfunde. Das wäre nie passiert. Aber in der Grube Messel, da sind einige Dinge zusammengekommen und ganz entscheidend dafür war die Industrialisierung, kann man sagen. Denn im 19. Jahrhundert oder im späteren 19. Jahrhundert hat die Industrialisierung in Deutschland enorm Fahrt aufgenommen. Genauso wie heute war die Frage nach den notwendigen Energieressourcen ganz zentral. Und man musste dann eben schauen, wo kann man Energie herbekommen. Und man hat in oder bei Messel angefangen, erst Braunkohle abzubauen. Und dann ist man dort auf sogenannten Ölschiefer gestoßen. Und aus Ölschiefer kann man in einem relativ aufwendigen Verfahren Öl zur Energiegewinnung herausziehen. Und das hat man tatsächlich jahrzehntelang gemacht, bis in die 60er Jahre. Dann hat man das aufgegeben, weil dann der Siegeszug der nahöstlichen Ölstaaten und Ölquellen begonnen hat. Da sprudelt das Öl einfach so aus der Erde. Das muss man nicht mehr aufwendig und mühselig
dem Stein abpressen.
Genau. Auch überhaupt nicht effizient, dieses Verfahren. Und dann hat man diese Grube als Abbaugebiet aufgegeben. Und weil man aber eben so tief gegraben hat, weil man über Jahrzehnte hinweg dort abgebaut hat, ist man eben in Tiefen vorgestoßen, die man sonst niemals erreicht hätte. Und da ist nach und nach, ist man dort auch immer wieder auf einzelne Fossilien gestoßen und hat die auch ausgegraben. Aber lange Zeit war nicht klar, wie bedeutsam dieser Fund eigentlich war.
Genau, ich glaube, das war mal ein Knochen hier und vielleicht ein kleiner Pfotenabdruck dort. Aber das war noch alles nicht ganz so deutlich. Nur was sich nach und nach immer mehr rauskristallisiert hat, war, dass der Erhaltungszustand unglaublich gut war. Also man hat dann nach und nach immer mehr Fossilien gefunden, wo noch Fell dran war zum Beispiel. Mhm. Oder bei den Pflanzen konntest du wirklich noch die Blattfasern erkennen. Oder die Insekten hatten noch ihre Farbe behalten. Also das waren wirklich so ganz außergewöhnliche Erhaltungszustände. Normalerweise können Paläontologen ja froh sein, wenn ihnen das nicht einfach zwischen den Fingern zerbröselt.
Genau, und es stellte sich die Frage, wie konnte das sein? Also wie konnten sich über 50 Millionen Jahre Fasern, Fell, Federn und ähnliches erhalten?
Ja, um die Frage zu beantworten, muss man sich nochmal klar machen, womit man es hier eigentlich zu tun hat. Die Grube Messel war ein sogenannter Maasee mit Doppel-A. Das ist ein See, der entsteht, wenn heiße Magma aus dem Erdinneren hochsteigt und die trifft auf Grundwasser und erhitzt innerhalb sehr kurzer Zeit dieses Grundwasser. Und das führt dann eben zu einer gasartigen Explosion des Wassers, bricht natürlich die Erde auf und erzeugt einen Krater. Und im Fall der Grube Messel ist es ein Krater, der ungefähr 40, 50 Meter tief ist und 100 Meter Durchmesser hat. Und der füllt sich nach und nach mit Niederschlagswasser. Das Besondere an so einem Maasee ist dann, dass der ziemlich sauerstoffarm ist. Dann passiert es eben nach und nach, dass Tiere dort reinfallen und zum Grund sinken und dort dann erhalten bleiben durch Schlick, der sich über die drüber überlegt und dann werden die darin konserviert und versteinern. Und das sind diese Fossilien, die wir heute gefunden haben. Es ist so, dass die Forscher sich schon lang gefragt haben, wie das exakt passiert ist, dass die Tiere gestorben sind. Da gab es dann verschiedene Theorien dazu. Man hat natürlich so mit dieser Geschichte, dass es aus Magma entstanden ist, auch an zum Beispiel giftige vulkanische Gase gedacht. Also, dass Tiere einfach von solchen Gasen, die eingeatmet haben, gestorben, in den See gefallen. Mhm. Dann gab es eine andere Theorie von sogenannten Cyanobakterien, dass die über so eine Algenschicht auf der Oberfläche, dass die wieder wiederum tödlich waren für die Tiere. Also es ist nur so, vielleicht irgendwie ein ganz besonders schöner Einblick in die bunte Welt des Lebens, nämlich es wurden versteinerte Schildkrötenpaare gefunden, die quasi beim Sex gestorben sind.
Ja,
die waren noch so ineinander verkeilt, wie das Schildkröten so tun. Da haben dann Forscher gesagt, okay, ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass sie zur Paarung da in so ein giftiges Gewässer gestiegen sind.
Wahrscheinlich.
Und nachdem anscheinend Schildkröten, ich kenne mich damit gar nicht so gut aus, aber habe mir angelesen, dass Schildkröten beim Kopulieren so ein bisschen durchs Wasser schweben eine Zeit lang. Und es ist einfach, mittlerweile hält man es fürs Wahrscheinlichste, dass es in den tieferen Schichten dieses Maasees dann einfach so sauerstoffarm war, dass dann Tiere auch abgestorben sind im See. Weil es sind eben nicht nur Fossilien gefunden worden von Tieren, die von oben reingefallen sind, also Säugetiere, die im Wasser eigentlich nichts zu suchen haben, sondern eben auch im Wasser lebende Tiere in großen Mengen gestorben in diesem See, sodass man da sich so ein bisschen erklären musste, woran es lag. Wahrscheinlich war es der Sauerstoffmangel.
Das ist sozusagen natürlich traurig für die Tiere damals gewesen.
Ganz besonders für die Schildkröten.
Ja, wobei man sich schlimmere Tode vorstellen kann, aber trotzdem ist es so, dass es eben, wir haben das am Anfang schon angesprochen, dazu geführt hat, dass wir eben nicht nur, oder dass wir in diesem Fall nicht Tiere haben, die über einen sehr langen Zeitraum dort gestorben sind und dort Fossilien hinterlassen haben, sondern dass es sich eben um Tiere handelt, die wirklich alle weitgehend zu der gleichen Zeit dort in und an diesem See gelebt haben.
Genau, und da ist natürlich dann das Spannende, da kann man dann wirklich sehr genau nachvollziehen, wer hat was gefressen, wer hat wen gefressen auch, wer ist wie gestorben, wie haben sich auch Tiere weiterentwickelt. Also es gab auch zum Beispiel dann eine Art, das war, geht es wieder ums Thema Schildkröten, die hat man erst für zwei verschiedene Arten gehalten. Eine hatte eben Rillen im Panzer, die andere nicht. Und dann hat man irgendwann verstanden, aha, die einen sind die Jungtiere und die anderen dann schon die Ausgewachsenen. Mhm. Also man kann dann dadurch besser sehen, wie sich auch Arten innerhalb eines Lebenszyklus weiterentwickeln. Es gab da ganz viele verschiedene Arten, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Also Vögel, Fische, kleine Säugetiere. Wir befinden uns ja in dem Eozän. Die sind in dieser Zeit verhältnismäßig klein eigentlich.
Ja, wir können ja vielleicht an dieser Stelle schon mal das berühmteste all dieser kleinen Säugetiere ansprechen, das sogenannte Urpferdchen.
Ja, das klingt sehr süß, Urpferdchen. Es ist ein Vorläufer von heutigen Pferden, aber ein sehr, sehr, sehr weit entfernter. Also ich denke, man kann nicht eine ganz direkte Linie ziehen jetzt zu heutigen Pferden, aber es ist auf jeden Fall ein pferdeartiges Wesen mit der Größe eines Foxterriers.
Ja, also man sieht, wie viel sich da in dieser Zeit getan hat und haben muss, bis Pferde entstanden, wie wir sie heute kennen. Und in diesem Zusammenhang finde ich den Vergleich mit dem Krokodil besonders spannend, weil das Krokodil, wenn ich mich recht erinnere, ist zu dieser Zeit in dem See der Spitzenprädator, das entscheidende und wichtigste Raubtier. Und man kann sagen, dass dieses Krokodil so ungefähr ausgesehen hat, wie Krokodile auch heute aussehen.
Ich glaube, die hatten auch so eine Länge von 5-6 Metern. Ja. Das ist ja auch heute noch möglich, wobei es auch heute ein stattliches Krokodil, ja, würde ich sagen. Ja, Krokodile sind ja einfach schon sehr, sehr lange unverändert.
Ja, und damit sehr erfolgreich geblieben, obwohl sie sich gar nicht verändert haben. Das muss man an dieser Stelle klar sagen.
Tatsächlich. Ja. Und was auch gefunden wurde, waren so flugunfähige Laufvögel, also die Fossilien von Urstraußen sozusagen, wo man ja heute eher an Australien denkt zum Beispiel, ne? Aber damals in Südhessen sind straußenartige Vögel rumgelaufen. Von denen sind auch viele isolierte Füße übrig geblieben, okay, mit Krokodilbissspuren.
Okay, das kann man sich dann auch sehr, sehr intensiv vorstellen. Also man sieht, man bekommt einen sehr bildhaften und intensiven Einblick davon. Eben nicht nur, dass man einzelne Knochen gefunden hat, sondern man kann aus diesen Funden wirklich ableiten, wie dieses Ökosystem funktioniert hat, wie diese Tiere miteinander gelebt haben, ja, und wie sie natürlich auch Teil einer Nahrungskette gewesen sind, also in dem Fall eben auch gefressen wurden.
Ich finde es irre, was die Wissenschaft da möglich macht. Vielleicht noch so ein, zwei weitere Stoffe. Stories. Es gibt auch einen Urfisch, wo man fast absurd bis ins Detail gehen kann. Man kann dann dessen Kot untersuchen, also Koprolith heißt es in der Fachsprache, also versteinerter Kot. Und daraus konnten die rekonstruieren, welche Mückenpuppen, welche Wasserflöhe und Insektenlarven dieser Urfisch gegessen hat. Und in einem Exemplar hat man dann Schwammnadeln gefunden in seinem Verdauungstrakt. Also der hat aus Versehen anscheinend eine Köcherfliegenlarve gefressen, die wiederum diese Schwammnadeln benutzen wollte für ihren Nestbau. Und wahrscheinlich ist er dann daran gestorben, oh an Gott. Diesen Nadeln, die er verschluckt hat. Ja, also es wird schon sehr, sehr kleinteilig, aber es ist auch irgendwie das pralle Leben.
Ja, auf jeden Fall. Und zum Thema pralles Leben, das haben wir vorhin noch gar nicht erwähnt, wenn wir nochmal zurück zu den Säugetieren gehen. Ich glaube, zu den spektakulärsten Funden gehört auch ein schwangeres Säugetier.
Ja, genau. Eins der Urpferdchen war trächtig. Ja, man hat dann festgestellt, dass in der Gebärmutter auch nur ein Fötus war, was natürlich auch schon mal was über diese Art aussagt, dass sie nur eine geringe Zahl von Nachkommen hatte pro Wurf. Ja, ich meine, das ist im Grunde das eins der allerältesten Beispiele für eine Gebärmutter, die man überhaupt kennt. Und beim Thema Säugetiere vielleicht auch noch ein ganz nettes Beispiel, das ist der sogenannte Langfinger. Das kann man sich so ein bisschen eichhörnchenartig vorstellen, hat ein bisschen überlange Finger und hat in Bäumen gelebt. Also vielleicht so ein bisschen wie so ein Lemur auf Madagaskar heute. Die haben immer so kleine Insekten aus der Baumrinde gezogen. Dann sterben die aber relativ abrupt aus. Und die Wissenschaftler vermuten, dass den Spechte und andere Tiere, die noch besser darin waren, Insekten aus Baumstämmen zu ziehen, dass die denen quasi die Lebensgrundlage genommen haben. Das ist dann Evolution pur, weil in anderen Weltgegenden gibt es keine Spechte und da haben sich dann solche langfingerartigen Tiere besser erhalten als bei uns.
Ja, also es ist so, dass viele dieser spannenden Fossilien heute natürlich in Museen aufbewahrt werden. Also hier an erster Stelle zu nennen das Hessische Landesmuseum in Darmstadt.
Und das Senckenberg-Museum in Frankfurt.
Genau, und hier wurden die ersten systematischen Grabungen oder die ersten systematischen Funde, die jetzt über so Zufallsfunde hinausgehen, wurden, ich glaube, 1966 zum ersten Mal eben auch durch Paläontologen durchgeführt. Und es wurden dann in kurzer Zeit relativ viele spektakuläre Funde getätigt. Auch das war jetzt kein Zufall, sondern das war quasi auch zu diesem Zeitpunkt eine Art Wettlauf mit der Zeit. Denn es war durchaus nicht so, dass den Verantwortlichen oder sagen wir zumindest mal den politisch Verantwortlichen zu dieser Zeit die enorme Bedeutung und die Einzigartigkeit dieser Funde so bewusst gewesen ist oder dass sie die so zu schätzen wussten, wie wir das vielleicht heute tun. Nachdem nämlich der Abbau von Ölschiefer in den 60er Jahren beendet wurde, begann man nach kurzer Zeit eine ganz neue Idee dafür zu entwickeln, wie diese Grube Messel genutzt werden könnte. Und diese Idee war, daraus eine Mülldeponie zu machen. Natürlich brauchte das Ganze einen gewissen Vorlauf und dann hatte man eben gesagt, na gut, solange diese Mülldeponie noch nicht eingerichtet ist, können Paläontologen möglichst zügig und schnell halt noch so viel retten oder so viele spektakuläre Funde rausziehen, wie das eben möglich ist. Und dann ist aber auch irgendwann Schluss. Dann wird dort eine Mülldeponie eingerichtet.
Ja, ich glaube, Mülldeponien waren sehr groß in den 70er, 80er Jahren.
Ja, absolut. Und es wäre auch, muss man sagen, beinahe dazu gekommen. Also wenn man zum Beispiel, wie ich, aus Südhessen kommt, dann kennt man nicht nur die Grube Messel, sondern auch die Grube Prinz von Hessen. Und die Grube Prinz von Hessen war auch ein ehemaliges Abbaugebiet, in dem Fossilien gefunden wurden. Aber dort finden heute keine Ausgrabungen statt, denn die Grube Prinz von Hessen ist ein sehr beliebter Badesee. Also das heißt, da wurden auch andere Projekte umgesetzt. Die hessische Landesregierung hatte lange den Plan, auch in Messel die Mülldeponie umzusetzen. Da gab es aber dann, weil das eben sehr spektakuläre Funde waren und diese ganzen Funde auch sehr viel öffentliches Interesse auf sich zogen, eine Bürgerinitiative, die sich sehr nachhaltig eingesetzt hat, dass die Grube Messel tatsächlich als Naturerbe erhalten bleibt. Ja, da haben sie sich am Ende dann auch glücklicherweise damit durchgesetzt und dadurch wurde dort kein Müll deponiert und die Grube Messel blieb der Forschung erhalten und wurde zu diesem Weltnaturerbe, von dem es in Deutschland ja auch nur sehr wenige gibt.
Genau, also wer jetzt Lust bekommen hat, sich die Sache auch mal selber anzugucken, dort vor Ort in der Grube Messel oder bei der Grube Messel gibt es ein Besucherzentrum mit einer Ausstellung. Es gibt auch die Möglichkeit, Führungen zu machen übers Gelände. Ihr könnt euch da einfach online nochmal zu informieren. Wir packen euch aber den Webseitenlink in die Shownotes. Ihr könnt einstündige Führung machen oder zweistündige Führung, je nachdem, aber festes Schuhwerk ist auf jeden Fall wichtig. Es gibt auch die Möglichkeit, mit so einem kleinen Wagen.
Elektrowagen, glaube ich, da drüben.
Genau, also ja. wer irgendwie Barrierefreiheit braucht, kann auch mit so einem kleinen Wagen über das Gelände fahren. Und für Eltern vielleicht nochmal ganz spannend, man kann zum einen Kindergeburtstage bei der Grube Messel veranstalten und zum anderen kann man auch, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, vielleicht ganz interessant, gibt es das Programm Grabmal. Das findet im sogenannten Abraumbereich statt. Das ist nicht die eigentliche Grube selbst, sondern so ein bisschen außenrum. Aber da kann man selbst zu einem Paläontologen oder einer Paläontologin werden und auf die Suche nach Fossilien gehen. Also wir hoffen, dass ihr Lust bekommen habt, mal in Südhessen auf eine Reise in die Erdvergangenheit zu gehen. Wir hatten auf jeden Fall Spaß bei der Recherche für die Folge und fanden das Thema einfach sehr spannend. Wir sind ja sonst immer mit historischen Themen befasst. Sowas jetzt, was eher paläontologisch ist, das war für uns auch mal was Neues.
Und spektakulär.
Marcel, jetzt nähern wir uns dem Ende der Folge und was ist denn für dich eigentlich die wichtigste Erkenntnis, die so hängen geblieben ist?
Die wichtigste Erkenntnis, die sich bei mir eingebrannt hat, ist, ja, was für ein Wunder das eigentlich ist, dass wir den Einblick in eine Welt erhalten, die vor 50 Millionen Jahren untergegangen ist. Und nicht nur, dass sich diese Welt über diesen unglaublich langen Zeitraum erhalten hat und dass wir sie gefunden haben, sondern dass sie auch danach überlebt hat und nicht Opfer eines kommunalen Müllentsorgungsprojektes geworden ist.
Ich glaube, das ist das größte Wunder.
Das glaube ich auch, ja.
Dass ein Bürokratieprojekt in Deutschland dann nochmal abgewendet werden konnte.
Zum Glück.
Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine gute Bewertung. Und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Freunde, Familie, an alle, die ihr kennt. Und wenn ihr selber einen Vorschlag habt, welche Orte wir in Zukunft uns mal näher anschauen sollen, dann schreibt uns gerne an hallo@hierundort.de. Auch wenn ihr Fragen habt oder wenn euch was aufgefallen ist, einfach schreiben. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid.